Ja, hallo. Dann herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag von unserer Vortragsreihe Veganismus mehr als ein Lifestyle. Letzte Woche hatten für alle, die da waren und die nicht da waren, hatten wir noch in der Diskussion die Frage, ob Veganismus irgendwie zwangsläufig auf eine Form des Antikapitalismus hinausläuft oder ob Veganismus eine Kapitalismuskritik ist. Und da die Diskussion ja leider auch vorzeitig abgebrochen werden musste, haben wir jetzt hier den passend perfekten Vortrag dafür. Und zu dem Zweck ist Hanna heute da. Hanna ist aktiv bei den Öko-Scouts in Braunschweig. Erstmal danke, dass du da bist und freue mich, dass du da bist. Und ja, die Öko-Scouts sind eine freie und unabhängige Jugendinitiative in Braunschweig, die sich vorrangig mit politischer Ökologie in theoretischer und praktischer Form auseinandersetzt. Ja, stimmt so? Genau. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns jetzt den Vortrag an und wenn es Verständnisfragen gibt, könnt ihr die gerne loswerden. Und die Diskussion würden wir ansonsten dann im Anschluss machen. Und da wir nicht so extrem großzügig finanziert wurden, würde ich nochmal dann im Laufe der Zeit diese tolle Spendendose rumgeben und wer mag, kann ja was reinwerfen. Das wäre voll super. Das würde den Referenten dann als kleines Dankeschön zugutekommen. Genau. Ja, dann übergebe ich an dich.
Ja, danke schön. Dankeschön auch von mir nochmal für die Einladung. Ja, dann fange ich einfach mal direkt an. Vielleicht gleich zu Beginn, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn es da Bedarf gibt, können wir es gerne am Ende nochmal thematisieren. Der Titel des Vortrags hat sich ein bisschen auf der Zugfahrt hierher wieder verändert. Ursprünglich war es mal Antikap und Antispiel, zwischendrin war es dann Kapitalismuskritik und Tierbefreiung. Und weil ich es so aus einer Reihe von Gründen ein bisschen stimmiger fand, ist es wieder so. Mir ist bewusst, dass es am Antispielbegriff Kritik gibt. Aber das ist, glaube ich, wenn es für euch okay ist, gerade nicht ganz zentral, deshalb würde ich es einfach so dabei belassen und mal durchstarten. Bin ich im ganzen Raum so zu verstehen? Oder soll ich lauter sprechen? Okay. Prima. Ja, der Vortrag ist entstanden im Rahmen von einem kleinen Kongress in Braunschweig, den wir gemacht haben zu Intersektionalität und Aktivismus, also zum Zusammenhang und Zusammenwirken verschiedener Herrschaftsmechanismen und Unterdrückungsformen. Und dementsprechend fange ich an mit einem Fallbeispiel, wo ich aufzeigen möchte, wie verschiedene Formen von Unterdrückung und von Herrschaft zusammenkommen. Unter anderem eben Speziesismus und Kapitalismus. Mit den beiden Begriffen will ich mich dann kurz einmal befassen, damit ungefähr klar ist, worum es mir geht, wenn ich sie nenne. Und dann, obwohl ich mich nicht so sehr in der marxistischen Ecke verorte, finde ich viele Aspekte aus der marxischen Kapitalismusanalyse ziemlich interessant und werde mich ihrer bedienen und sie ein bisschen auch auf nichtmenschliche Tiere anzuwenden versuchen. Mich dann zwei Phänomena widmen, die ich für in sich widersprüchlich halte, nämlich einmal dem Versuch, eine vegane Gesellschaft zu etablieren, ohne den Kapitalismus abzuschaffen, und im zweiten aber auch eine befreite Gesellschaft zu errichten, ohne die Tierausbeutung zu beenden. Gegen Ende komme ich kurz auf Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu sprechen und dann würde ich mich freuen, wenn wir in der Diskussion noch kommen. Das Fallbeispiel, das hier in der Collage dargestellt ist, ist der Chaco Forest, der sich von Bolivien über Paraguay bis Argentinien erstreckt. Bei dem Urwaldgebiet handelt es sich um eins mit besonders widrigen Verhältnissen, besonders viel Hitze, für Menschen unangenehme, dort freilebende Tiere, fiese Insekten und so weiter und so fort. Es gibt viele dornige Pflanzen, es wird wohl in Paraguay unsere grüne Hölle genannt. Und dementsprechend war der Chaco Forest relativ lange verhältnismäßig unberührt. Es haben schon Menschen dort gelebt, aber die weißen KolonialistInnen, die ja Südamerika insgesamt unterjocht haben, haben den Chaco Forest weitgehend in Ruhe gelassen. Und gerade verändert sich das, weil Nachkommen der Kolonialisten, Mennoniten, das ist so eine religiöse Sekte, die Leute sprechen wohl auch immer noch Deutsch heutzutage, anfangen im Chaco Forest große Entwaldungen vorzunehmen, um dort Tierzucht zu betreiben. Also es wird Weideland geschaffen, es wird Land für Futtermittelproduktion geschaffen. Und dabei muss der Urwald weichen und dementsprechend auch müssen alle Lebewesen, Menschen und Tiere gleichermaßen weichen, die den Wald in den letzten hunderten von Jahren für sich hatten. Und ich finde es ganz interessant, weil hier eine rassistische Privilegierung von Leuten, die von Kolonialisten abstammen, zusammenkommt mit Umweltzerstörung, mit Tierausbeutung und damit, dass die mit der ganzen Sache auch noch ziemlich gut verdienen. Was natürlich nicht zufällig zusammenkommt, sondern sicherlich der Hauptmotivation sein wird. Mennoniten in anderen Teilen Südamerikas sind nicht unbedingt so wohlhabend, aber in Paraguay gehören sie zu den reichsten aufgrund ihrer tierausbeutenden Praxis. Okay, dann zum Kapitalismusverständnis. Jetzt natürlich sehr kurz gefasst. Ich würde sagen, der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, die unsere gesamte Gesellschaft ganz stark prägt, in der Dinge als Waren gehandelt werden, also gegen Geld ausgetauscht werden, in der die Produktionsmittel einer besitzenden Klasse gehören, in der diese Klasse immer mehr Kapital akkumuliert, das heißt also Gewinne immer neu investiert, um dann mehr Gewinne erwirtschaften zu können, um die wieder zu investieren und so weiter und so fort. In einer Kette, die auf endloses Wachstum rauslaufen soll, in der Idealvorstellung. Und in der aber die überwiegende Anzahl der Leute, die in der Produktion und auch im Dienstleistungssektor beschäftigt sind, eben beschäftigt sind, also entfremdete Lohnarbeit verrichten. Genau. Die Begriffe Ware und Produktionsmittel sind so ein bisschen abstrakt. Als Ware wird im Kapitalismus potenziell alles gehandelt, das irgendwie einigermaßen knapp ist und wo eine Nachfrage nach besteht oder generierbar ist. Und dabei kann es sich auch um nichtmenschliche Tiere oder andere Lebewesen, auch um Menschen handeln und ganz prägnant auch im Kapitalismus auch um Arbeitskraft, die als Ware gekauft wird. Bei den Produktionsmitteln ist es ebenso, ganz klassisch wäre da eine Fabrik vielleicht zu nennen, aber Produktionsmittel kann eben auch eine Mastanlage sein oder ein anderer Ort oder auch im ganz Kleinen eigentlich auch ein einzelnes Tier, das eben Tierprodukte produziert oder produzieren hilft. Ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist. Und der Cursor? Ach ja, da ist er. Hier, das ist so ein Aussortierungsprozess von Küken. Und ich finde eben die Ähnlichkeit schon in der Bildsprache relativ frappierend zwischen den verschiedenen Produktformen, die im Kapitalismus gleichgemacht und entindividualisiert werden. Aber dazu gleich noch mehr. Entsprechend ist mein Verständnis von Antikapitalismus eine politische Bewegung oder das politische Streben an sich, den Kapitalismus zu überwinden, abzuschaffen und eine befreite Gesellschaft zu errichten, in der bedürfnisorientiert gewirtschaftet wird. Also nicht das Wirtschaftswachstum im Fokus steht, sondern eben die Produktion, damit Bedürfnisse gestillt werden können und Menschen ein gutes Leben führen können. Und dabei würde ich mich erdreisten, die alte Spaltung zwischen AnarchistInnen und KommunistInnen ein bisschen zu überbrücken zu versuchen, und ich würde beide in der antikapitalistischen Bewegung sehen und glaube, dass es da auch eine Schnittmenge gibt zwischen sowas wie Anarchia oder Anarchokommunismus und einem herrschaftskritischen Kommunismus. Genau, von daher finde ich es auch nicht ein Widerspruch, sich auf Marx zu beziehen, auch wenn ich mich anarchistisch verorten würde. Zum Speziesismus, zweiten Begriff. Speziesismus würde ich definieren, eine wieder kurze Definition, als Ungleichbehandlung gleicher oder vergleichbarer Bedürfnisse aufgrund der zugeschriebenen Spezies. Also ein Tier will leben, ein anderes Tier will leben gleichermaßen. Das Bedürfnis ist sehr vergleichbar. Das eine Tier kann leben, das andere nicht, weil es zum Beispiel auf dem Teller landet. Und ganz wichtig am Speziesismus, es ist nicht nur eine abstrakte Ungleichbehandlung, sondern wie bei allen Herrschaftsverhältnissen gibt es eine Richtung der Ungleichheit. Von oben nach unten ist es ein Machtverhältnis, eine Machtungleichheit, und die verläuft hier natürlich zwischen Menschen und den anderen Tieren. Also die Menschen beherrschen die anderen Tiere, und dieses Herrschaftsverhältnis würde ich hier als Speziesismus bezeichnen. Antispeziesismus, wieder analog formuliert, ist dann das politische Streben nach der Überwindung von Speziesismus und nach gerechter Behandlung und auch gerechter gesellschaftlicher Positionierung, je nach Fähigkeiten und Bedürfnissen. Das ist ja so eine alte anarcho-kommunistische Forderung, an jener nach seinen Fähigkeiten soll sich in der Gesellschaft beteiligen, und an jede nach den Bedürfnissen soll an den Produkten der Gesellschaft teilhaben können. Das ist natürlich in Bezug auf andere Tiere ein bisschen anders zu verstehen, weil wir keine in dem Sinne gemeinsame Wirtschaft haben, wenn Mensch die Tierausbeutung mal wegdenkt. Was ich hier meine, ist eben, dass die Fähigkeiten natürlich auch auf die Bedürfnisse einen Einfluss haben. Ich glaube, dass Blauwale nicht unbedingt ein Briefgeheimnis benötigen, solche Forderung wäre absurd. Dementsprechend habe ich die Fähigkeiten hier mit einbezogen. Noch ein bisschen anders formuliert, aber im Grunde wesensgleich, würde ich sagen, die Forderung nach der Befreiung aller fühlenden Lebewesen oder aller Subjekte eines Lebens, also Wesen, denen ihr Leben etwas zählt und für die es etwas ausmacht, wie dieses Leben verläuft, die also empfindungsfähig sind und die ein Interesse daran haben, ein gutes Leben zu führen. Oder auch Solidarität mit allen quälbaren Körpern und Seelen, Geistern, Individuen, wie auch immer. Okay. Das wäre schon zu diesen Begrifflichkeiten, und jetzt würde ich ein bisschen in so ein paar Basics von der Marx'schen Analyse des Kapitals gehen. Dabei lehne ich mich an Heinrichs Marx-Lesart an. Es gibt da verschiedene, die sind auch zum Teil ganz widerstreitend. Ich glaube, dass das für diese Basics gerade keine so große Rolle spielt, und ich kenne mich auch in den Einzelheiten dieser Konfliktlinien im marxistischen Lager nicht besonders gut aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich glaube trotzdem, dass schon diese Grundbegriffe des Marxismus für eine Analyse ganz sinnvoll sind und ganz hilfreich. Ganz basal, am Grunde des Marxismus, würde ich sagen, steht die Erkenntnis, dass Gegenstände in einer kapitalistischen Gesellschaft dass Gegenständen ein Wert zugesprochen wird. Aber nicht einfach nur ein Wert, sondern verschiedene Arten von Wert. Und zwar einerseits ein Gebrauchswert, das ist so der praktische Nutzen, den ich zum Beispiel von dem Stuhl habe, auf dem ich sitzen kann. Ich gebrauche den Stuhl und er nützt mir, es ist ziemlich prima. Aber weil der Stuhl auch Ware ist, wie die meisten Dinge in unserer Gesellschaft, hat er auch einen monetären Wert, einen in Geld zu messenden Wert, und das ist der Tauschwert. Der kommt dann ins Spiel, wenn dieser Stuhl gehandelt wird und ist eben in Geld ausgedrückt. Der Stuhl hat diesen Tauschwert nur im Verhältnis zu anderen Waren und nur im Verhältnis zu einem Finanzsystem. Deshalb ist es eben der Tauschwert, der ist nicht dem Stuhl irgendwie immanent, der sitzt nicht dem Stuhl inne. Der Stuhl ist nicht an und für sich 50 Euro wert oder 500 oder 5000, sondern es hängt halt davon ab, wie die Wirtschaftslage gerade ist, wie die anderen Dinge bewertet werden und so weiter und so fort. Das heißt aber, dass der Stuhl, wenn er 50 Euro wert ist, genauso viel wert sein kann wie so und so viel Leinentücher, die auch für 50 Euro verkauft werden. Und was die Wirtschaft anbelangt, sind diese zwei Gegenstände dann eigentlich gleich zu behandeln. Vielleicht noch unterschiedlich, je nach Lagerkapazitäten, die ich zur Verfügung habe. Aber im Grunde ist dann der Stuhl dasselbe wie das Leintuch. Es ist beides 50 Euro wert. Aber weil nicht nur Gegenstände wie Stühle und Leintücher zu Waren werden im Kapitalismus, sondern eben auch Individuen wie nichtmenschliche Tiere, ist es eine ziemliche problematische Sache, wenn zwei Dinge oder auch zwei Lebewesen oder ein Lebewesen und ein Ding einander gleichgesetzt werden. Es zählt nicht mehr, ob ich diesen Stuhl persönlich schön finde, und es zählt auch nicht mehr, ob das Küken ein Interesse an seinem Leben hat oder nicht, oder wie es sich fühlt, oder wie sich das Leintuch um meinen Hals anfühlt. Das wird erst in dem Moment relevant, wo ich das sich gut anfühlende Leintuch teurer verkaufen kann. Dann wird es mehr wert als der Stuhl, aber nicht, weil ich mich damit wohlfühle, das ist völlig egal. Wirtschaftlich ist es keine nennenswerte Größe. Und das tierliche Interesse am eigenen Leben hat auch keine wirtschaftliche Größe. Das ist einfach irrelevant. Und dementsprechend kann dann eben eine bestimmte Anzahl von Küken genau das gleiche sein, wirtschaftlich betrachtet, wie eine bestimmte Anzahl Gummispielbälle oder so. Oder sehr, sehr, sehr viele Küken können dann so viel wert sein wie ein Auto. Auch ganz wesentlich für das Wirtschaften, hier kommen wir dazu, wie die Kapitalisten immer mehr Kapital akkumulieren. Nicht Gender-Kapitalisten meistens nicht, weil es in der Regel männlich sozialisierte Menschen sind, die das Kapital besitzen. Und das möchte ich auch nicht verschleiern. Zwei Gegenstände werden einander ja gleich gemacht im Handel. Das heißt, das eine Tuch ist genauso viel wert wie das andere Tuch, egal ob sie gleich aussehen oder nicht. Sind denselben Geldbetrag wert. Ich kann also tauschen die Ware gegen Geld und das Geld wieder gegen eine ganz ähnliche Ware. Oder auch eine Ware, die an sich ganz anders ist, aber gleich viel in Geld wert. Was die Kapitalisten jetzt machen ist, sie wollen einen Mehrwert erwirtschaften. Also sie wollen eine bestimmte Menge an Geld investieren und am Ende mehr Geld rausbekommen. Also in Formel ausgedrückt, Ware, Geld, Ware ist der normale Tauschvorgang. Aber die Kapitalakkumulation ist, Geld gegen Ware wird zu mehr Geld. Kapitalisten stellen das ganz gerne dar, als würden sie einfach klug investieren und als würde das Kapital sich quasi so selber vermehren. Oder in der Bankenwerbung ist es dann das Geld, was für sie arbeitet. Und sie müssen einfach nur uns ihr Geld geben und dann kriegen sie mehr Geld zurück und das passiert so irgendwie. Das Geld hat so eine Art Eigenleben. Marx bezeichnet das als Fetischcharakter. Also er sagt, das ist quasi so wie so ein magisches Verständnis von Geld oder eine magische Überhöhung von Geld, die er aber völlig falsch findet. Weil was er sagt, ist eben, dass dieser Mehrwert daher stammt, dass die Besitzlosen ausgebeutet werden. Und da kommt, was ich am Anfang gesagt habe, über die wahre Arbeitskraft ins Spiel. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wurden am Ende des Feudalismus im doppelten Sinne frei. Sie hatten keine Produktionsmittel mehr, das war die eine Freiheit, weil die Kapitalisten sich diese aneigneten. Und sie waren aber auch frei von der Leibeigenschaft und konnten also in die Städte gehen, wo ihre Arbeitskraft benötigt wurde. Da sie keine Produktionsmittel mehr hatten, hatten sie keine Produkte, die sie verkaufen konnten, sind also nicht, wie vielleicht davor, irgendwie auf den Markt gegangen und haben da irgendwelche Waren verkauft, die sie auf den Feldern produziert haben, sondern sie haben dann ihre Arbeitskraft verkauft. Es war also der Deal, oder ist auch nach wie vor der Deal, ich arbeite für dich, ich gebe dir meine Arbeitskraft zur Verfügung, du setzt sie ein, wie es dich gut dünkt, und im Gegenzug bekomme ich einen bestimmten Betrag monatlich aufs Konto überwiesen. Und wenn die Kapitalisten diese Arbeitskraft gut einsetzen, also in ihrem Sinne gut, effizient einsetzen und den Lohn einigermaßen niedrig halten, dann produzieren die Arbeiter mehr, als sie am Ende selber für sich dabei rauskriegen. Und das ist der Mehrwert, den der Kapitalist einstreicht. Also vielleicht braucht die Arbeiterin oder der Arbeiter den Wert von, keine Ahnung, wie viel die produzieren, 500 Flaschen Coca-Cola oder so am Tag, um die eigene Arbeitskraft zu reproduzieren, das heißt, um sich das zu kaufen, was sie oder er braucht, um irgendwie so am Leben zu bleiben und einigermaßen fit zu bleiben und arbeitsfähig zu bleiben. Produziert aber in einer effizient arbeitenden Fabrik 5000 Flaschen Coca-Cola am Tag. Das bedeutet dann, das, was drüber produziert wird, das bleibt an Wert beim Kapitalisten. Und so funktioniert eben diese Kapitalvermehrung. Also die Kapitalisten verwenden ihren Besitz zum Erwerb weiteren Besitzes und dieser Besitz ist sehr oft in Form von Produktionsmitteln vorhanden. Genau, das habe ich gerade schon gesagt. Also die Abhängigkeit ist im krassesten Falle durchaus zu vergleichen von nichtmenschlichen Tieren, die in Laboren sind, ArbeiterInnen, die in Fabriken sind. Beide haben sehr wenig Einfluss darauf, wie das Labor oder die Fabrik funktioniert und sind gezwungen, zu ihrer eigenen Reproduktion sich den Bedingungen zu fügen. Nun hat der Kapitalist ja Interesse an möglichst großem Wachstum, auch bedingt durch die Konkurrenz, die auf dem Markt herrscht. Und möchte also die Mehrwertrate erhöhen oder auch die Profitrate erhöhen. Das sind eigentlich zwei Ausdrücke für fast dasselbe. Hier ist der Mehrwert, das ist das, was in der Fabrik quasi entsteht. Hier ist der Lohn, die Lohnkosten, die der Kapitalist überreicht. Je höher die Lohnkosten, desto weniger groß ist die Mehrwertrate. Oder je größer der Mehrwert, desto höher ist auch die Mehrwertrate. Das ist also ein einfacher Bruch. Bei der Profitrate kommen noch die konstanten Kosten C, das ist hier so Maschinerie, Rohstoffe und so weiter dazu. Wie lässt sich das jetzt erhöhen? Ich habe es gerade eigentlich schon gesagt, der Mehrwert muss möglichst groß sein, also muss die Fabrik möglichst effizient organisiert sein. Produktionskosten und Lohnkosten müssen relativ niedrig gehalten werden. Das ist möglich dadurch, dass ich die Arbeitskraft der Arbeiterinnen und Arbeiter einfach länger ausbeute pro Tag, also den Arbeitstag verlängere. Es ist möglich durch Intensivierung, also dass härter gearbeitet wird. Es ist möglich durch Rationalisierung, dass weniger Leute dieselbe Arbeit verrichten. Oder es ist möglich durch relative Lohnkürzung oder Gesamtlohnkürzung. Also entweder ich bezahle einfach weniger Lohn oder ich bezahle pro Stunde weniger Lohn, indem ich zum selben Monatslohn länger pro Tag arbeiten lasse. Das war zu Marx-Zeiten relativ exzessiv die Praxis im Kapitalismus. Also die Arbeitstage waren extrem lang, es wurde sehr wenig darauf geachtet, wie die Hygienebedingungen in den Fabriken oder Bergwerken oder so aussahen, wie die Arbeitssicherheit war. Wenn eine Arbeiterin oder ein Arbeiter es zu den Bedingungen nicht mehr machen wollten, konnten die nächsten eingestellt werden. Das war quasi vollkommen egal. Und Marx hat daraus abgeleitet die Verelendungsthese, dass er sagte, das wird immer so weitergehen, es wird immer krasser werden und irgendwann wird das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter die reine Hölle sein, was sie aus meiner Perspektive eigentlich auch schon war zu seinen Zeiten. Und die Profitrate wird immer weiter erhöht werden dadurch, abgesehen von Krisen, die immer mal wieder so einschneiden im Kapitalismus. Das ist so nicht unbedingt eingetreten. Einerseits haben die Arbeiterinnen und Arbeiter ihren Interessenkonflikt mit den Kapitalisten schnell erkannt, sich organisiert in verschiedenen Formen und haben höhere Löhne erstritten. Zum Teil auch für die Abschaffung des Kapitalismus gestritten, das allerdings ist ja bekanntermaßen leider nicht geschehen. Andererseits haben auch die Kapitalisten für sich erkannt, scheinbar, dass es auch in ihrem Interesse sein kann, höhere Löhne zu zahlen oder die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Beispielsweise bei sehr spezialisierten Tätigkeiten ist es eben nicht so, dass ich einen Arbeiter einfach so verschleißen kann und wenn er verreckt an den Arbeitsbedingungen, ist es egal, weil es kommt sofort der Nächste. Das geht bei einigen Jobs, bei vielen Jobs heutzutage nicht mehr so einfach, weil die Leute relativ spezifisch ausgebildet sein müssen und auch die Kapitalisten in der gewissen Konkurrenz um die Arbeitskräfte stehen. Andererseits gibt es auch das Modell zum Beispiel bei Ford, was also im Fordismus, der die Wirtschaft seit den 20er, 30er Jahren maßgeblich geprägt hat, so die Idee war, jeder Arbeiter in der Fabrik soll sich auch ein Produkt dieser Fabrik leisten können. Ford hat also relativ hohe Löhne gezahlt, $5 am Tag war legendär viel, und sagte nach, ich weiß nicht, 4 Monaten oder so ähnlich, kann sich jeder Arbeiter in meiner Fabrik ein T-Model Ford Auto leisten. Also der Konsum wurde dadurch auch angekurbelt. Weil wenn Massenproduktion möglich ist, dann muss ich diese Massen ja auch irgendwo lassen. Genau. Auch die Motivation von Arbeiterinnen und Arbeitern kann ja steigen, wenn die Löhne höher sind. Das ist auch so eine Motivation, die Verelendung nicht bis ins absolute Maximum zu treiben. Für wen allerdings die Verelendungsthese in meinen Augen zutrifft, sind nichtmenschliche Tiere, die ja nicht ihre Arbeitskraft verkaufen, sie kriegen ja keinen Lohn für die Arbeit, die sie verrichten oder für das Leben, das sie führen. Bei ihnen ist es ja auch nicht ein Produkt, das sie herstellen, sondern sie sind es selber, die am Ende dann verwertet werden. Und Sie haben keine wirklich nennenswerte Lobby. Keine ernsthafte nennenswerte Lobby. Ich meine, Tierschutzvereine sind relativ groß, aber haben ja auch nichts gegen Tierausbeutung, sondern nur gegen so besonders brutale Exzesse. Tierbefreiungsbewegung, die tatsächlich das Ende der Ausbeutung fordert, ist ja total marginal. Also voll an den Rand gedrängt, ziemlich klein im Verhältnis zu den Konzernen und der großen Masse an Leuten, die den Kapitalismus im Alltag einfach immer wieder reproduzieren. Das heißt also, was die Tiere angeht, ist es absolut möglich, sie immer schneller zu mästen, also eine Intensivierung ihrer, in Anführungszeichen, Arbeitszeit, die bei ihnen gleichbedeutend ist mit Lebenszeit, vorzunehmen. Es ist absolut möglich, die Preise für Tiere immer weiter runterzudrücken und so weiter und so fort. Jetzt ist so die Frage, die sich viele Leute in so linken Bewegungen stellen, sind die Kapitalisten vielleicht einfach böse Menschen? Sind das einfach Arschlöcher? Das sind sie bestimmt zum Teil, aber das ist nicht unbedingt der Grund dafür, dass sie so viel Mist bauen. Im Kontrast zur Aristokratie, also zur Adelsherrschaft, lassen die Kapitalisten ja gar nicht unbedingt produzieren, in erster Linie, um sich irgendwelche Luxusgüter zu gönnen. Also in der Aristokratie wurden keine Reinvestitionen nennenswerterweise getätigt, sondern das, was irgendwie an Produktion und Gewinnen reinkam, das ging halt in einen neuen goldenen oder roten Teppich oder in irgendeinen neuen repräsentativen Raum im Schloss, der eingerichtet wurde, oder irgendwas derartiges. Diese personalisierte Herrschaft, wo ein Mensch ein besonders geiles Leben führen möchte und deshalb ganz viele andere sich irgendwie abschuften müssen, findet ja heute nicht in diesem Sinne mehr statt, weil die nennenswerten Anteile der Gewinne in den Unternehmen reinvestiert werden. Also neu eingesetzt werden, um mehr Kapital zu erwirtschaften und immer mehr Wirtschaftswachstum zu erwirken. Es gibt ja durchaus auch Kapitalisten, die selber kein Luxus-Lotterleben führen. Also so puritanische Kapitalisten waren mal eine relativ große Szene, die knallhart gearbeitet haben, und das gibt es heute sicherlich auch noch, 100-Stunden-Wochen bei irgendwelchen Managern, die gar keine Zeit haben, um ihr Geld für viel Luxus auszugeben oder die den Luxus in absurde, teure Dimensionen treiben müssen, um noch nennenswerte Summen da verschleudern zu können, weil sie eigentlich gar keine Zeit haben dafür. Sondern die Motivation, die antreibt, ist ja das Wirtschaftswachstum. Und Kapital ist auch per Definition eigentlich nur das, was zur Akkumulation von neuem Kapital verwendet wird. In diesem ständigen Wachstum ist eine Tendenz zu einer Überproduktion. Also der Kapitalismus muss, um Kapitalismus zu bleiben, um so weiter zu funktionieren, wie es tut, sich ausweiten, muss immer wachsen. Das ist ja auch das, was von CDU bis zur Linkspartei eigentlich immer wieder reproduziert wird. Es müssen mehr Arbeitsplätze her, es muss mehr Wirtschaftswachstum her, es müssen, sagen Teile in der Linkspartei, höhere Löhne gezahlt werden, damit mehr konsumiert werden kann, damit die Wirtschaft wächst und alle was davon haben. Das ist so die Hauptideologie im Kapitalismus. Aber durch seine Auswertung muss die Welt sterben. Das ist ein Zitat von einem veganismuskritischen Essay. Das liegt an einer Reihe von Gründen, dass diese Überproduktion stattfindet. Einmal natürlich diese genannte Ideologie des Wirtschaftswachstums, dass es überhaupt als wünschenswert angesehen wird. Dann hat es auch technische Gründe. Also es wird immer schnellere Massenproduktion möglich. Es wird immer mehr globalisierte, immer in größerem Maßstab stattfindende Produktion möglich. Wenn ich eine Innovation habe, eine neue Maschine habe, dann habe ich für einen kurzen Moment einen Extra-Profit. Das heißt, ich kann mit dieser Maschine ja schneller produzieren, wenn sie gut ist, als meine ganzen Konkurrenten es können, als Kapitalist. Und diesen will ich natürlich ausnutzen. Also das heißt, dass ich möglichst schnell, möglichst viel produziere, ehe die anderen nachziehen können. Weil wenn einmal eine neue Maschine auf dem Markt ist, dann werden wahrscheinlich die anderen auch versuchen, möglichst schnell eine ähnliche irgendwie sich zu bauen oder irgendwie Wirtschaftsspionage zu betreiben und dann das Geheimnis zu kommen, was diese tolle neue Produktion ausmacht und so weiter. Also diesen Extra-Profit muss ich ausnutzen, also ganz viel produzieren. Und wenn ich mal eine Maschine eine Maschine angeschafft habe, dann muss ich die auch ausnutzen. Denn die Investition, die ich am Anfang tätige, bleibt gleich. Aber der Markt verändert sich ständig, es kommen immer neue Innovationen raus Diese Maschine veraltet also. Irgendwann ist sie einfach nicht mehr modern und es gibt andere, die schneller sind. Und entscheidend ist nun, habe ich zu diesem Zeitpunkt, wenn andere Maschinen, die schneller sind, auf dem Markt sind und ich also eine neue Investition machen muss, eine neue Maschine ranholen muss, um auf dem Stand der Technik zu sein, habe ich zu diesem Zeitpunkt die alten Maschinen komplett ausgenutzt? Also sind die jetzt eh verschlissen und müssten eh erneuert werden? Oder habe ich damit erst relativ wenig produziert und sie könnte eigentlich noch ganz lange laufen, aber das kann ich dann gar nicht mehr nutzen, weil ich ja schon die neue ranholen muss, um überhaupt noch auf der Höhe zu sein? Und es klang wahrscheinlich raus bei dem, was ich gesagt habe, das alles liegt daran, dass eben eine Konkurrenz auf dem Markt herrscht und ich es mir nicht leisten kann als Kapitalist, langsamer zu produzieren als der Kapitalist im Nachbarort. Probleme in der Überproduktion dürften eigentlich selbsterklärend sein. Natürlich muss Arbeitskraft dann stärker ausgenutzt werden. Wenn die Maschine voll ausgenutzt werden muss, heißt das, sie läuft 24 Stunden am Tag. Dann muss ich 3 Schichten haben, dann müssen die Leute zu den unmöglichsten Zeiten arbeiten, was sonst ja überhaupt nicht nötig wäre, wenn ich diese Maschine nicht panisch schnell ausnutzen müsste. Die Naturressourcen werden natürlich immer stärker beansprucht, weil ich ganz schnell ganz viele Rohstoffe brauche, um diese Maschine voll ausnutzen zu können. Und ebenso werden nichtmenschliche Tiere immer intensiver ausgebeutet, das heißt ja auch Intensivtierhaltung oder Massentierhaltung, was heute im Wesentlichen abläuft. Das heißt also, dass halt Hühner, denen Hormone gegeben werden, in 40 Tagen von 30 Gramm auf 2,5 Kilo wachsen. Auch wenn ein Biohuhn 6 Monate gemästet wird, ist es kein Spaß für das Huhn, aber ich glaube, es ist klar, dass das eine irgendwie intensiver und krasser ist als das andere für das Individuum und für den Körper, der darunter leidet. Außerdem gibt es in der Überproduktion auch, deshalb heißt hier Überproduktion, das ist über die Bedürfnisse hinaus, über die Nachfrage hinaus, spekulative Investitionen. Also ich habe irgendwie die Technik, eine riesige neue Schlachtfabrik zu bauen und dann mache ich das einfach mal und hoffe, dass ich genug Hühner zusammenkriege, um die dann da zu schlachten und zu zerlegen und dann zu verkaufen und dass ich die irgendwie abgesetzt kriege, dass ich die verkaufen kann. So wie jetzt zum Beispiel bei Rotkötter in Wietzen mit der riesigen Schlachtfabrik. Da wird einfach mal diese Schlachtfabrik dahin gerotzt und dann muss die halt irgendwie auch betrieben werden. Die Maschinen müssen ja ausgenutzt werden, wie gesagt. Der Nachschub an Hühnern reicht für diese Schlachtfabrik überhaupt nicht aus. Egal, Transportwege sind heutzutage ein geringer Kostenfaktor, dann lasse ich halt die Hühner aus Dänemark oder Holland oder aus Ostdeutschland oder über relativ weite Strecken her transportieren, damit nur diese Fabrik laufen kann. Es müssen irgendwie dann also extra Hühner produziert werden, damit die Fabrik laufen kann. Die werden dann auf den Markt geschmissen als Leichenteile und vielleicht verkauft, vielleicht auch nicht. Das zeigt sich dann und je nachdem hat sich die Investition gelohnt oder nicht, aber den Hühnern ist das egal, die sind nämlich tot. Also eine weitere Problematik bei diesen spekulativen Investitionen. Nicht nur das Risiko für den Kapitalisten, sondern eben das schon eingetretene Maximalrisiko für die betroffenen Tiere in der tierausbeutenden Wirtschaft. Das Ganze endet dann in Überproduktionskrisen. Also wenn über die Nachfrage produziert wird, das ist irgendwie klar, kann das nicht besonders gut laufen. Es wird also ganz viel produziert. Dann gibt es einen Mangel im Verhältnis zu dem, was produziert wird, an zahlungsfähiger Nachfrage. Also die Sachen werden einfach nicht gekauft, weil nicht so viele Leute da sind, die das wollen und die das Geld haben, um sich das zu kaufen. Die Unternehmen, die nicht perfekt effizient wirtschaften, gehen pleite, sind vom Markt dann runter. Hier fängt also das an, was dann so allgemein als Krise auch gesehen wird. Es führt nämlich zur Arbeitslosigkeit, weil ja die Leute, die in den Unternehmen gearbeitet haben, entlassen werden. Das führt dazu, dass relativ viele Leute bereit sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, relativ wenige Unternehmen nur noch diese Arbeitskraft kaufen wollen und die Unternehmen es sich also leisten können, kleinere Löhne zu bezahlen, weil ja viel Arbeitskraft da ist. Das ist wieder so eine Dynamik, naja, wenn du es nicht machst, dann macht's wer anders für den Preis. Das wiederum ist natürlich gut für die Kapitalakkumulation, der Mehrwert steigt, auch die Mehrwertrate, weil das, was unter dem Bruch steht, eben sinkt die Lohnkosten. Im Kapitalismus wird natürlich dieser Gewinn wieder investiert. Also es gibt einen Aufschwung, es bilden sich vielleicht auch neue Unternehmen. Die Unternehmen, die das Geld hier haben, bauen irgendeine neue Schlachtfabrik irgendwo hin, weil sie ja das Geld gerade dafür haben und gehen wieder in die Überproduktion. Das ist also so ein nicht so wunderbar laufender Zyklus der Überproduktionskrise. Noch ein kurzer Exkurs zur Rolle des Staates in dieser Wirtschaft. Der Staat tritt auf als so eine Art Gesamtkapitalist. Hat also nicht nur einen Betrieb, sondern hat die ganze Volkswirtschaft zu verwalten und zu betreuen und zu gucken, dass die größer wird. Das ist nötig, weil die Einzelkapitalisten nicht unbedingt das große Ganze im Blick haben, sondern in erster Linie die Zahlen, die in ihren Büchern stehen für ihr Unternehmen, beziehungsweise den Aktienkurs heutzutage auch ganz wesentlich bei der Unternehmenspolitik. Das ist im Grunde das, was gerade entscheidet. Der Aktienkurs bildet aber nicht ab, ist das, was das Unternehmen gerade macht, besonders weise und geht das auch 10 Jahre lang gut oder 100 Jahre lang gut, sondern es zeigt eher, ist es jetzt gerade, wird es jetzt gerade positiv bewertet. Heute, in dieser Stunde, in dieser Minute geht der Aktienkurs davon hoch. Das heißt also, die Kapitalisten würden, wenn sie auf sich gestellt sind und an ihrem Konkurrenzdruck es unter Umständen dann doch übertreiben und die Ressourcen so sehr verbrauchen, das passiert ja auch zum Teil, dass das ganze Wirtschaftssystem nicht mehr haltbar ist, nicht mehr tragfähig ist. Zum Beispiel, weil die Arbeiterinnen und Arbeiter Revolte machen, weil sie diese Ausbeutung nicht mehr mit sich machen lassen wollen in diesem Ausmaß oder in dieser Intensität. Und der Staat schreitet da ein und schützt die Ressource Arbeitskraft gegen diese Vernutzung durch das Kapital. Also durch Sozialgesetzgebung zum Beispiel wird dann das, was so richtig knallhart kommt, wenn du den Job verlierst und dann auf der Straße sitzt und hungerst, abgefedert und du kriegst irgendeine beschissene kleine Wohnung und so ein bisschen was, um dir billiges Essen im Supermarkt kaufen zu können. Und vielleicht noch einen Fernseher, damit du irgendwie ruhig gestellt bist, und dann ist schon mal die Revolte abgewendet. Das ist unter Bismarck so passiert, ohne den Fernseher. Die besondere, wieder besondere Rolle der nichtmenschlichen Tiere ist aber, dass sie total leicht reproduzierbar sind. Eine Arbeiterin oder ein Arbeiter, das braucht, naja, erstmal die bekannten 9 Monate und dann, na, zumindest 10 Jahre, ehe die arbeiten können, eher 15 und dann mit einer Ausbildung vielleicht 20 oder 25 Jahre, ehe da die Arbeitskraft voll so ausgebildet ist, wie der Markt sie gerade braucht. Bei einem Huhn dauert das einen Tag, vom Schlüpfen bis zum in die Mastanlage kommen. Es gibt da keine Ausbildungszeit, es gibt da keine Säugezeit oder irgendwas in der Richtung, bei Hühnern ja sowieso nicht, sondern es geht halt ganz direkt. Die Ressource ist total leicht reproduzierbar, hat quasi keinen volkswirtschaftlichen Wert, der Lebenszweck ist sowieso zu sterben und das darf auch ruhig sehr schnell gehen. Und da kann auch ruhig in der Mastanlage dann 5% der Hühner, die da sind, schon an den Zuständen dort verrecken, in diesem guten Monat, den sie da überhaupt leben. Der spielt halt keine wirtschaftliche Rolle. Das ist einkalkuliert und ist voll okay so. Und da schreitet dann der Staat aus naheliegenden Gründen noch nicht ein als Gesamtkapitalist. Tierschutz hin oder her. Okay. Das wäre so das an Marx Basics mit kurzen Tierexkursen. Und jetzt würde ich mich zu diesen paradoxen Forderungen zweier Teilbewegungen würde ich mich jetzt dem widmen. Zwar als erstes, wie angekündigt, der vegane Kapitalismus. Es gibt ja jetzt keine vegan-kapitalistische Bewegung in dem Sinne, die irgendwie sagt, yay, wir wollen den Kapitalismus, nur soll er vegan sein. Aber es ist so eine Art implizite, unausgesprochene Forderung von Leuten, die sich im Veganismus und um nichts weiter scheren. Also die einfach sagen, hey, alle müssen vegan werden und dann ist die Welt nämlich gerettet. Voll gut. Das liegt in meinen Augen daran, dass die Tierausbeutung in ihrer Bedeutung ein ganzes Stück weit überschätzt wird und als alleiniger oder der hauptsächliche Grund schlechthin von Welthunger oder Natur, Zerstörung, Klimawandel und so weiter gesehen und auch propagiert wird. Und an so einem manchmal alleinigen Fokus auf nichtmenschliche Tiere. Das geht dann bis hin zu, ich würde sagen, ziemlich kleinen, aber doch immer mal wieder vorkommenden Tendenzen von so Leuten, die auch mit Menschen eigentlich nicht mehr so viel anfangen können und vielleicht auch so sagen, ja, Menschheit soll eh aussterben, dann geht es allen anderen auf dem Planeten besser und solche Tendenzen. Dass dabei keine befreite Gesellschaft durch Menschen rauskommt, ist irgendwie klar. Weshalb Tierausbeutung als Ursache für den Welthunger total überschätzt wird, dazu gehe ich jetzt kurz ein. Betroffen ist ein ganz wesentlicher Anteil der Menschen auf der Welt von Welthunger. 2012 war die Zahl gerade so ein bisschen gesunken, das wurde schon voll abgefeiert, dass es nicht mehr über 1 Milliarde waren, aber immer noch Hunderte und Aberhunderte Millionen Menschen, die davon betroffen sind, Millionen davon, die jedes Jahr sterben. Hunger als größte Todesursache. Es ist also offenbar ein Problem, das wir uns dringend annehmen müssen, das ist klar. Und ich gehe auch gleich nochmal ganz kurz darauf ein, dass Tierausbeutung mit dem Welthunger schon etwas zu tun hat. Aber wenn wir uns weitere Zahlen anschauen, so wie das 80% der hungernden Landbevölkerung sind, also eigentlich Zugang zu Nahrung haben müssten, wenn wir so eine traditionelle Wirtschaft uns vor Augen führen, dann steht das Ganze schon ein bisschen in Frage. Und wenn wir uns dann anschauen, dass eigentlich ausreichend Nahrungsmittel für alle vorhanden sind, es also nicht an Nahrungsmittelverschwendung liegt, dass es Welthunger gibt, sondern an der Verteilung, aber trotzdem 90% der Hungernden, also so gut wie alle Hungernden, nicht von akuten Naturkatastrophen oder Kriegen oder Krisen in den Hunger gedrängt werden, sondern permanent chronisch unterernährt sind, dann ist es nicht mehr schlüssig, das auf Tierausbeutung zurückzuführen. Klar, Tierhaltung spielt eine Rolle. Die Tierausbeutungsindustrie wächst ständig und in der Massentierhaltung werden zu einem ganz wesentlichen Anteil, zumindest einem guten Drittel, Kraftfutter verwendet, die aus Pflanzen stammen, die auch Menschen direkt essen können. Je nach Zahlen, also je nachdem, wer die Zahlen veröffentlicht hat, unterscheidet sich das ein bisschen. Werden 80-90% der weltweiten Produktion von Sojabohnen für Tierfutter letztlich verwendet. Für die Sojaproduktion gehen 80% der gerodeten Regenwaldflächen drauf. Also ist ein ganz maßgeblicher Faktor. Und auch ein wesentlicher Anteil der Maisproduktion und anderer Getreideproduktion landet in Futtertrögen für Tiere. Also ein ganz wesentlicher Anteil der weltweiten Fläche, die überhaupt agrarisch genutzt wird, nutzbar gemacht wird, ist in irgendeiner Weise, und sei es für Strohproduktion, mit der Tierausbeutung im Zusammenhang. Und klar, wenn wir das alles direkt verwenden würden als Nahrung für Menschen, dann wäre das viel effektiver in der Ernährung von Menschen und es würde die Möglichkeiten total verbessern, Welthunger abzuschaffen. Aber wie gesagt, ist ja ein wesentlicher Anteil der Leute, die Hunger haben, auf dem Land und es wäre Nahrung da. Das ist nicht der Punkt. Obwohl so riesige Mengen in den Futtertrögen landen, ist das nicht der entscheidende Mangel, der zu Hunger führt. Sondern die kapitalistische Wirtschaftsweise ist hier eigentlich am Kern der Sache. Die Leute nämlich, die Hunger haben, sind ganz oft auch die, die tatsächlich Nahrungsmittel produzieren. Perverserweise. Sie produzieren aber nicht Nahrungsmittel, um sie direkt zu essen, oder sie produzieren auch nicht Nahrungsmittel in einer Dorfgemeinschaft, schmeißen dann zusammen und dann haben wir irgendwie eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung oder so. Sondern sie produzieren halt heutzutage im Wesentlichen Futtermittel oder auch andere Getreideprodukte, haben da das volle Risiko. Also wenn meine Ernte verhagelt ist oder so, dann ist das Risiko bei Ihnen. Geben dann das Futter an Mischfutterwerk, zum Beispiel von Rotkötter. Rotkötter gibt dann das Futter und die kleinen Küken an die Mäster, die wieder so ein bisschen Risiko haben, wenn irgendwie eine Seuche im Tierstall ausbricht oder so. Das ist ja bei Massentierhaltung ziemlich dramatisch. Dann muss vielleicht der ganze Bestand vernichtet werden. Also alle Tiere, die da leben in der Anlage, müssen getötet werden. Dann geht das an den Vertrieb und in Handel und Verbrauch. Und klar, die Leute, die hier in der Landwirtschaft tätig sind, haben das Risiko und die Mäster jetzt weniger, aber die Leute, die hier in der Soja- und Maisproduktion tätig sind, da kann es dazu kommen, dass Hunger gelitten wird. Das sind auch die ganzen Vergiftungen durch Pestizide und so weiter. Also diese Risiken werden alle externalisiert auf die Leute. Aber das funktioniert im Getreidehandel, der kapitalistisch abläuft, genauso ohne, dass die Tiere zwischengeschaltet sind. Also auch hier kommen Saatgutdüngemittel und die giftigen Pestizide in die Produktion und hier ist das volle Risiko und dann geht es irgendwie über Transportlagerung und Handel in Einzelhandel. Also das funktioniert halt bei Cargill als Getreideproduzenten genauso wie bei Rotkötter als Mischfutterproduzenten. Und wenn wir alles so aufbauen wie hier bei Cargill, dann wird es immer noch Hunger auf der Welt geben. Weil die Nachfrage im Kapitalismus halt nur die ist, die auch das Geld ranbringt, um die Produkte zu erwerben. Es kann durchaus Hunger geben, direkt neben einem großen Getreidesilo. Das scheint widersprüchlich, ist es aber eigentlich nicht, weil die, die Hunger haben, kein Geld haben, um sich das Getreide zu kaufen. Die Lebensmittelpreise im Kapitalismus sind ziemlich instabil, es ist ja eben keine Planwirtschaft oder so. Und die Bedürfnisse sind ja egal, sondern der Preis richtet sich nach anderen Größen auf dem Weltmarkt. Das bedeutet einerseits, dass die Leute, die das Getreide oder was auch immer kaufen wollen, um sich davon zu ernähren, eine große Unsicherheit haben, ob sie sich das noch am nächsten Tag werden leisten können oder ob der Preis dann so gestiegen ist, dass sie es nicht mehr können. Andererseits aber auch die ErzeugerInnen, also die, die das, die Nahrungsmittel produzieren, eine große Unsicherheit haben, weil sie nicht wissen, kriegen sie am nächsten Tag noch so viel Geld für das, was sie produzieren, dass sie sich ernähren können. Es gibt eine große Machtkonzentration im Kapitalismus. Es gibt eine zentralisierte Überproduktion, die dann aber nicht verteilt wird an alle Leute, die da gerade Bedarf dann haben könnten, sondern die entsorgt wird, weil das einfach billiger ist als die Umverteilung. Also Lebensmittelvernichtung ist ja irgendwie ziemlich viel durch die Medien gegangen in den letzten Jahren. Und natürlich ist bei Hunger auch Rassismus, Whiteness und Neokolonialismus nicht zu vernachlässigen. Das ist irgendwie total augenfällig, dass zwar fast 20% der Weltbevölkerung in Europa und Nordamerika leben, aber nur 6% der Leute, die Hunger oder Mangelernährung haben. Und bei Afrika, Asien und Lateinamerika, also den Weltregionen, die, in denen die Kolonien lagen, wo Menschen versklavt wurden und so weiter, einen weitaus höheren Anteil haben an Mangelernährung oder Unterernährung im Vergleich zur Bevölkerung. Und das ist ja auch irgendwie so das Klischee, dass Hunger in Afrika besonders groß ist. Dass es überhaupt Hunger in Europa und Nordamerika gibt, ist schon vielleicht überhaupt eine Überraschung. Es ist schon auch da. Auch dort ist aber nicht zufällig, wer davon betroffen ist und wer nicht. Also Hunger verteilt sich nicht einfach so irgendwie, sondern da steckt auch ein eigenes Unterdrückungssystem hinter. Und das ist auch nicht zu vernachlässigen. Und das ist auch erstmal nicht nur die Tierausbeutung, sondern eben Rassismus und Kolonialismus. Und das alles, glaube ich, müssen wir im Kopf behalten, wenn wir über Welthunger reden. Es ist ein komplexes Thema. Es ist eine Verteilungsfrage im Wesentlichen. Und warum diese Verteilung so fies läuft, das liegt auch an der Tierausbeutung, die so viel Futtermittel braucht, aber es liegt auf jeden Fall auch ganz wesentlich am Kapitalismus und an Rassismus und Kolonialismus. Und wer das außen vor lässt, hat einfach eine inkomplette Analyse. Okay, und jetzt das zweite Paradoxon, wie ich es nennen würde, Kommunismus, also Kommunismus jetzt synonym als so befreite Gesellschaft, der nicht vegan ist, also weiter Tierausbeutung praktiziert. Es ist ja in der linksradikalen und in der linken Bewegung nicht unbedingt so ein übliches Thema, über Tierausbeutung zu sprechen. Es ist vielleicht eher üblich, sich über die lustig zu machen, die über Tierausbeutung sprechen. Vegan und links ist nicht unbedingt so gleichbedeutend zu verwenden. Ne? Es wird oft nicht unbedingt als wesentliches Thema anerkannt. Ich glaube, dass da aber einige Probleme sind. Zwar einmal Umweltaspekte, eine unvollständige Herrschaftsanalyse und etwas, was ich vielleicht ein bisschen polemisch eine himmelschreiende Ignoranz nennen würde. Zunächst zu den Umweltaspekten. Umweltpolitik war ja mal ein total klassisches linksradikales Feld. Ist irgendwie in den letzten Jahren nicht mehr ganz so präsent, zumindest ist das so mein Gefühl. Also im Autonomen Zentrum in Braunschweig könnte man schon auch mal so Sachen wie, ja, mit Umweltschutz haben wir jetzt nicht so viel am Hut. Aber wenn wir wirklich eine befreite Gesellschaft wollen, die langfristig auch funktioniert, müssen wir natürlich auch gucken, wie wir den Planeten irgendwie am Überleben halten können. Und da ist zum Beispiel Klimawandel ziemlich schädlich in diesem Anliegen. aber die Tierhaltung trägt 18% zu den zum menschgemachten Klimawandel bei in Form von Treibhausgasen. Das ist deutlich mehr als der globale Verkehr mit 13%. Wenn wir Tiere in Ökolandbauweise halten, also extensiv, dann brauchen wir enorm viel Weideland. Wenn wir Massentierhaltung betreiben, also Intensivtierhaltung, dann brauchen wir enorm viele Futtermittel, verbraucht also auch wieder Flächen, und wir verseuchen damit Boden, Luft und Wasser, und zwar egal, ob wir kapitalistisch wirtschaften oder nicht. Solange Tierkonsum als Statussymbol gilt, und momentan ist das der Fall, steigt der Konsum mit der Möglichkeit zum Konsum. Je besser es Leuten geht, desto mehr Tierprodukte konsumieren sie. Es gibt im Fleischatlas von 2014 so eine Grafik, wo der Fleischkonsum in Russland dargestellt ist. Und der steigt und fällt gleichermaßen, wie der Status der Wirtschaft gerade so ist. Also in der Wirtschaftskrise geht der Produktkonsum von der Konsum von Tierprodukten ganz deutlich runter, und wenn die Krise überwunden wird, dann steigt er wieder ganz deutlich. Das ist da besonders klar zu sehen, aber das ist auch weltweit so eine Tendenz. Wenn wir jetzt also eine Gesellschaft schaffen, in der ganz viele Möglichkeiten haben, in der es möglichst vielen Menschen möglichst gut geht und sie frei das ausleben können, was sie möchten, und wir uns nicht darum kümmern, wie das Verhältnis von Menschen zu Tieren ist, dann wird das heißen, dass ganz, ganz, ganz viele Leute ganz viele Tierprodukte konsumieren wollen. Und das ist erstmal ja auch ihr gutes Recht. Ich meine, es ist nicht irgendwie schlechter, wenn Leute in China beispielsweise Milch trinken, als wenn Leute in Europa Milch trinken. Das Problem ist halt einfach, wenn alle Menschen auf der Welt ganz viel Milch trinken, dann geht dieser Planet vor die Hunde. Und dem müssen wir uns irgendwie auch widmen. Tiere prägen ganz stark auf die menschliche Gesellschaft. Tiere spielen eine Riesenrolle in so Kinderbilderbüchern und Kinderfilmen und Erzählungen und in unserem Bewusstsein darüber, was wir eigentlich sind als Menschen. Also Tiere sind irgendwie Teil unserer Gesellschaft. Und wenn wir eine herrschaftsfreie Gesellschaft wollen, dann finde ich es ziemlich widersprüchlich, nicht auch alle Teile der Gesellschaft damit einzubeziehen. Also wenn irgendwie dieses Zitat, was ich glaube fälschlich, ich weiß es nicht genau, Martin Luther King zugeschrieben wird, "No one's free until all are free", gelten soll, dann glaube ich, müssen wir da nichtmenschliche Tiere auch mit einbeziehen. Schon zu Zeiten der Aufklärung, die insgesamt ja nicht unbedingt positiv für die nichtmenschlichen Tiere war, war irgendwie so eine Erkenntnis, dass Gewalt gegen andere Tiere auch desensibilisierend auf Menschen wirkt. Also wenn ich ständig töte im Schlachthaus, dann muss ich mich schon ein Stück weit verhärten, weil die meisten Menschen irgendwie schon so ein Stück weit etwas wie Mitgefühl empfinden, wenn sie von großen Kuhglubschaugen angeguckt werden, die sie gleich auslöschen sollen. Also viele Schlachter sprechen davon, dass Härte so eine Grundvoraussetzung für ihren Beruf ist. Aber Menschen, die sich bewusst verhärten müssen, um ihren Beruf ausüben zu können oder ihren Beitrag zum Produktionsprozess, ist vielleicht schon problematisch. Also ich habe irgendwann so überlegt, dass ich eigentlich mich nicht gut als anarchistisch bezeichnen kann, während ich gleichzeitig diese Herrschaftsakte über andere Tiere ständig ausübe. Das Mensch-Tier-Verhältnis bezeichnet eigentlich, wie die Mächtigsten in der Gesellschaft, wenn wir global das angucken, dann erstmal so die Menschen, mit den Schwächsten in der Gesellschaft umgehen. Also die Tiere sind in der Position in der Gesellschaft, wo sie am wenigsten Macht haben, wie gesagt, keine nennenswerte Lobby und so weiter und so fort. Das heißt, wie wir mit denen umgehen, zeigt irgendwie, wie wir mit Wesen umgehen, wo uns niemand aufhält, ihnen irgendwas anzutun. Wir können mit den Tieren tun und lassen, was wir wollen. Ganz vielleicht müssen wir irgendwie ein Ordnungsgeld zahlen, wenn wir öffentlich einen Hund viel geteilt haben oder so. Aber im Grunde hat auch da niemand so richtig was gegen. Wir müssen nicht mit irgendwelchen krassen Sanktionen rechnen. Und wie mit hier in den Mastanlagen umgesprungen wird, da gibt es keinen Riegel im Wesentlichen, der da vorgeschoben würde. Also wie wir mit denen umgehen, zeigt irgendwie, wie wir dann handeln, wenn unsere Macht maximal ist. Und das sagt ja auch was über uns aus. In der Dialektik der Aufklärung wird aufgezeigt, wie die Beherrschung der inneren Natur mit der Beherrschung der äußeren Natur zusammenhängt. Also so Selbstbeherrschung, Selbstdisziplinierung und Schaffung von letztlich ganz stark beschränkenden gesellschaftlichen Mechanismen wird damit in Zusammenhang gebracht, dass die Menschen sich von der Natur emanzipieren wollten und die Natur erstmal unterworfen haben, um nicht mehr ihr unterworfen zu sein. Dementsprechend so ein bisschen, also dass da eben auch Tiere als Teil der Natur mitgedacht wurden in der Gesellschaftsanalyse, hat Horkheimer, einer der Autoren der Dialektik der Aufklärung, auch eine Hochhausmetapher aufgestellt, in der ganz oben die Großkapitalisten so ihr Partyleben führen, wunderbaren Ausblick auf das Firmament haben, darunter die verschiedenen gesellschaftlichen Klassen und Milieus kommen, die großen Militärs, die Geistlichen und so weiter, über die Angestellten und die ArbeiterInnen und die Tageslöhner bis ganz unten zum Fundament dieses gesellschaftlichen, stark hierarchischen Baus, die Tierhölle liegt. Also das Fundament der Gesellschaft in dieser Metapher verstanden ist quasi, wie wir mit den Tieren umgehen, die ganz unten in der Gesellschaft stehen. Und das ist ziemlich fiese, wenn wir sie abschlachten. Und deshalb würde ich auch sagen, dass wenn wir uns dem nicht stellen, wie wir mit denen umgehen, die sich nicht wehren können in der Gesellschaft, dass eine himmelschreiende Ignoranz ist, weil wir uns nicht dem stellen, dass wir wahnsinnig privilegiert gegenüber diesen Wesen sind. Wir nicht fragen, wie groß ist diese Macht, die wir haben, woher kommt das, wollen wir diese Macht so haben und wie gehen wir damit um, wenn wir sie jetzt in dieser Gesellschaft haben. Also, selbst wenn wir unterdrückt werden in der Gesellschaft, können wir mit den Unterdrückern sprechen, wir können Signale an sie senden, wir können sie sabotieren, wir haben die technischen Möglichkeiten, uns zu wehren, wir können einen bewaffneten Aufstand machen, eine Revolution oder was auch immer, wir können große Demonstrationen auch abhalten oder wählen oder so, wenn wir das wollen. Aber all das können eben die unterdrückten nichtmenschlichen Tiere nicht. Wir sprechen ganz stark für andere, zwangsläufig, wenn wir über Tiere sprechen. Weil wir nicht in die direkte Kommunikation mit ihnen treten, spekulieren wir, wie es ihnen wohl gerade geht und was wohl für sie okay ist und was nicht. Und ich würde dafür plädieren, wenn wir das tun, dann doch ein bisschen Zurückhaltung zu üben und zu überlegen, naja, wahrscheinlich geht es diesem Wesen eher besser, wenn ich es nicht töte oder nicht seinen Körper verstümmle. Ich weiß es nicht, aber ich kann es doch irgendwie vielleicht vermuten. Und dann, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, eher dem Lebewesen mehr Freiheit geben als weniger. Und ich glaube, dass wir sogar ein bisschen mehr tun können als nur vermuten, weil ich glaube, dass es eigentlich konsensfähig ist zu sagen, dass andere Tiere auch leidensfähig sind, dass sie Schmerzen empfinden können, dass sie Unlust empfinden können, dass sie Einschränkung, Gefangensein empfinden können, das wir irgendwie wahrnehmen. Und ich würde doch sagen, dass wenn Wesen Leid angetan wird, ich dann mit diesen Wesen irgendwie solidarisch mich positionieren möchte und irgendwie auch entsprechend handeln möchte und nicht ihr Leid vergrößern oder immer weitertreiben möchte. Und zu guter Letzt, es ist ja derzeit so, dass Menschen, die für ein Ende der Ausbeutung der Tiere eintreten, sich dafür rechtfertigen müssen. Also sagen müssen, hä, wieso willst du das jetzt? Wie jetzt? Kein Milch, kein Käse, ist doch Quatsch. Keine Milch, kein Käse, ist doch Quatsch. Aber ich denke, diese Rechtfertigung kann Mensch auch umdrehen oder diesen Rechtfertigungszwang kann Mensch auch sehr einfach umdrehen und sich mal anschauen, was es eigentlich für gute Gründe außer Gewohnheit und Geschmack für den Konsum von Tierprodukten gibt. Und das, glaube ich, ist im Verhältnis zu dem, was an Leid in der Tierproduktion entsteht, ziemlich wenig. Ich glaube also, dass es sinnvoll ist für die antikapitalistische Bewegung und für die Tierbefreiungsbewegung, sich als letztlich eine Bewegung zu begreifen oder da, wo es momentan nicht der Fall ist, sich zu vereinen, Bündnisse zu schließen und zum Beispiel gegen die Lebensmittelindustrie aktiv zu werden. und nicht nur die antikapitalistische und die Tierbefreiungsbewegung, sofern sie nicht eh schon zusammenarbeiten oder dasselbe sind, sondern auch noch weitere Bewegungen. Ich glaube, dass das alles im Zusammenhang steht und deshalb habe ich hier dieses Wortfeld mit vielen verschiedenen Formen von Unterdrückung und Ausbeutung, die ich in der Lebensmittelindustrie auf jeden Fall deutlich erkennbar finde. Und gegen all das können wir uns relativ direkt und effektiv wenden, wenn wir uns gegen die Lebensmittelindustrie wenden. Und das ist auch so die wesentliche Handlungsoption, die ich sehe in dieser Erkenntnis, die ja erstmal irgendwie niederschmetternd ist. Es gibt relativ viel Ungerechtigkeit, gibt relativ viel zu tun, aber es gibt halt auch einen Punkt, wo sich das ziemlich stark konzentriert. Und da, glaube ich, können wir ganz sinnvoll ansetzen. Und das wird zum Teil ja auch schon getan in Kampagnenarbeit. Ich glaube außerdem, dass da diese Industrie stark international abläuft, transnational abläuft, auch unsere Kämpfe transnational sind und wir sie auch so verstehen sollten und uns also vernetzen sollten global, sofern das möglich ist. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir hier im globalen Norden oder im Westen, wie es auch manchmal genannt wird, können uns solidarisch verhalten zu Kämpfen im globalen Süden, weil die Art, wie unsere Gesellschaft hier funktioniert, eben ganz viel damit zu tun hat, warum diese Kämpfe nötig sind. Wir können Umverteilung schon anfangen. Wir können eine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit machen, die das Ganze mit einbezieht und sich nicht nur immer auf Teilaspekte beschränkt und irgendwie sagt, ja, Mehrwertgewinnung ist fiese, der Kapitalismus muss abgeschafft werden oder ja, Tierausbeutung ist fiese, die Tierausbeutung muss abgeschafft werden, sondern die eben insgesamt sich gegen Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung wendet. Wir können Kampagnenarbeit machen, beispielsweise gegen Palmöl, beispielsweise gegen Tierprodukte. Und wir können versuchen zu verhindern, dass die Überproduktion und die Neuinvestitionen immer wieder die Tierausbeutung und die Lebensmittelindustrie in ungeahnte neue Höhen treiben. Also wir können uns bemühen, den Bau von neuen Schlachtfabriken zu verhindern, von neuen Mastanlagen zu verhindern. Wir können Genfelder verhindern. Das ist sehr effektiv und deutlich gezeigt worden. Wir können direkt aktiv werden an diesen Punkten. Und ich möchte, ohne natürlich zu Straftaten aufzurufen, darum werben, das zu tun. So, jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und würde den frontalen Teil mit einem letzten Hinweis beenden. Es gibt einen Text zu diesem Vortrag und noch weitere Texte zu ähnlichen Thematiken in einer Broschüre über diesen kleinen Kongress, für den der Vortrag ausgearbeitet wurde. Und die findet sich unter zusammenzumziel.blogsport.de. Dann noch / Broschüre, aber es ist auch auf dem Blog recht leicht zu finden und ist da zum Download erhältlich. Ja, dann also danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt können wir vielleicht in die Diskussion starten.
Ja, also ich weiß nicht, hat irgendjemand Fragen? Ich würde jetzt einfach nur ein bisschen moderieren und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass Anna alle eure Fragen beantworten muss, aber vielleicht können wir ins Gespräch kommen, wer Lust hat, vielleicht können wir auch so eine Art Sitzkreis bilden oder sowas. Ja.
Menschliche Tiere, also werden die da dann nicht eingeordnet oder also was sind denn die Fähigkeiten oder also von menschlichen Tieren, also in der Gesellschaft, was habe ich jetzt nicht verstanden?
Ja, das war vielleicht ein bisschen schneller in der Kopfhörtgehensforderung, alle sonst einbringen zu den, wie ich finde, dass irgendwie auch Tiere Teil der Gesellschaft sind. Also es ist klar, dass wenn Tierausbeutung abgeschafft wird, Tiere nicht direkt einen Beitrag zur Produktion leisten werden. Also wahrscheinlich werden wir keine Übereinkünfte mit irgendwelchen nicht-natürlichen Tieren treffen, die zu so einer Symbiose führen, dass wir irgendwie gemeinsam was produzieren müssen. Was ich damit meinte, Gleichbehandlung und Positionierung gemäß Fähigkeiten und Bedürfnissen, ist halt die Fähigkeiten, die da sind, anzuerkennen und die Tiere angemessen zu behandeln. Also ich habe halt keine Forderung von Gleichbehandlung von allen, das wollte ich damit eigentlich sagen, sondern je nachdem, was für Bedürfnisse und Fähigkeiten da sind, glaube ich, muss die Behandlung angemessen passieren und auch die gesellschaftliche Position angemessen sein. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Fähigkeit ist von nicht-menschlichen Tieren, die ganz häufig einfach weggeredet oder unter den Tisch fallen gelassen wird, dass Tiere leidensfähig sind. Und dementsprechend nach meinen Maßstäben, weil ich finde, dass irgendwie unnötige Schmerzen und Beendigung von Leben und so weiter vermieden werden sollten und unnötiges Leiden, sollte also die Tierausbeutung, die Leid erzeugt, beendet werden. Weil diese Fähigkeit da ist. So meine ich das.
Da habe ich Fähigkeiten, glaube ich, ein bisschen verstanden. Also ich habe jetzt überlegt, was die Fähigkeiten sind. Ja. Und zwar ging es darum, vor allem in der Nutzung der Tiere, dass wenn Tiere ökologisch gehalten werden, wesentlich größere Weiden aufgebaut werden. Wenn ich jetzt die Geschichte betrachte, was früher wurde von wesentlich höheren Naturgeier, in denen sich höhere Deckflüsse und sowas alles vorkam. Und die Tiere auch genutzt wurden, in denen sie halt gebraucht wurden, beziehungsweise wo man sie auch natürlich, sage ich mal, verwenden kann, in dem Sinne irgendwie Gras fressen und das halt wirklich in natürlichen Zusammenhängen auch, soll ich sagen, eingebettet sind. Also ich halt Schafe dann dafür nehmen, dass die Verwaltung dann nicht weiter vorfinden soll. Ich kann nur sagen, ich denke mal, das habt ihr nicht ganz verstanden, wie du das gemeint hast, weil hast du das eher so gemeint, dass wenn man den gleichen Fleisch, die gleiche Fleischmenge produzieren will wie jetzt, man mehr Flächen braucht, um ökologisches Fleisch zu produzieren, weil im Prinzip, wenn ich ökologischen Landbau betrachte, dann möchte ich eigentlich dazu noch daneben stellen, heißt es für mich, dass man auch Fleisch eher weniger isst, beziehungsweise so als Highlight im Monat mal hat oder sowas.
Also ich meinte tatsächlich, wäre der Fleischkonsum halt gleichbleibend, dass das ökologische Fleischerzeugung nicht wirklich so arg ökologisch. Wenn ich jetzt den Blick mal ganz rein auf so Dimensionen von Klima und Artenvielfalt und Umweltzerstörung und so weiter verenge und nur das im Blick nehme, dann stimmt es, gibt es Formen von Tierhaltung, die ökologisch sind. Also in Gegenden, in denen zum Beispiel ganz arides Klima vorherrscht, wenig wächst, alles sehr trocken ist, und aber die trockenen Gräser, die Menschen nicht verdauen können, bestimmte Ziegen oder so ganz gerne mögen und die dann aus diesen Gräsern was machen, was Menschen essen können, also ihr Fleisch und Körper, dann ist das an sich von der Ökologie her unbedenklich. Es geht halt nicht in irgendeinem Maßstab, der mit dem heutigen Konsumprodukten vergleichbar wäre. Aber klar, wenn das wirklich automatisch dazugehört, dass viel, viel, viel weniger Tierprodukte verwendet werden, mag es sein, dass das in Teilbereichen hier und da ökologisch funktioniert. Aber halt nicht so ökologische Weidehaltung, wo nicht Verwaldung vorgebeugt wird, sondern Regenwald abgeholzt wird, damit da dann Rinder weiden können oder so. Oder Moore entwässert werden, um Weideland zu schaffen oder ähnliches. Wie es heute passiert. Genau, von daher ja, das ist jetzt, das alleine wäre kein Grund zu sagen, es darf in keiner Form irgendein Tierprodukt verwendet werden oder irgendein Tier ausgebeutet werden. Ökologie ist nur gegen diese größeren Ausmaße.
Meines Erachtens muss man dann auch viele andere Sachen damit reinnehmen, wie zum Beispiel solche Kleinsachen wie Pestizide und die Pharmalobby, die spielen auch im Kapitalismus, auch in der Tierausbeutung, auch eine große Rolle mit, weil je mehr wir die Futter schneller hochtreiben müssen, desto schneller können die ihre Pestizide verkaufen, machen mehr Futterersatz. Und dadurch steigt auch wieder automatisch die Zwangsrodung, die wieder mehr Platz gebraucht wird. Das ist alles so ein Kreislauf meines Erachtens.
Auf jeden Fall. Und wo du gerade Pestizide sagst, ich glaube, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Bei Vegankapitalismus wäre noch ein weiterer Kritikpunkt, dass auch wenn in Anführungszeichen vegane Produkte hergestellt werden, also die nicht direkt irgendwie einen Teil eines Tierkörpers beinhalten, massenhaft Tiere im Produktionsprozess ihr Leben lassen, also zum Beispiel eben durch die Pestizide, zum Beispiel durch die Mähdrescher, die irgendwelche Rehe wegdreschen, oder durch Ölförderung für die Plastikverpackung, wo ganze Habitate zerstört werden und so weiter und so fort. Also da hängt immer noch sehr viel mehr dran.
eine Frage stellen. Nochmal zum Kapitalismus, wenn die ganzen Betriebe ihren Gewinn nochmal in noch mehr Kapital investieren. Also das passiert ja gerade, das sieht man ja, dass immer mehr irgendwie Ländereien gekauft werden, zum Beispiel von so Sachen wie die Rente, die ganzen Rentenfonds, die werden ja irgendwo, die Gelder müssen ja investiert werden, die müssen ja arbeiten, das Geld in Anführungsstrichen, was eigentlich gar nicht geht, das Geld kann nicht arbeiten, die Menschen können arbeiten, Unternehmen leben. Und das wird ja investiert, das sieht man ja überall, dass die Länder gekauft werden, der Lebensqualität, der Landwirtschaft immer höher geht. Wie kann man das denn anders machen? Wie kann man dann Geld anders investieren? Also, ich habe eine Meinung. So, also, wenn man jetzt diesen Prozess so eigentlich, diesen, hast du da schön da vorne bei der Präsentation im Kreis gezeigt, aber wie kann man da irgendwie mal aus dem Kreis rauskommen? So? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, sag mal, ich habe jetzt 1000 Euro gekriegt, irgendwie, ich kann jetzt investieren und kaufe mir jetzt noch ein paar Produktionsmittel und kann dann noch mehr Geld, aber irgendwo sage ich halt, okay, das bin ich ja genauso drin im Rad, aber wie komme ich da raus eigentlich aus dem Rad?
Raus aus dem Rad als Einzelperson ist, glaube ich, extrem schwierig. Geht vielleicht durch komplett aussteigen, in die Hippie-Kommune ziehen und alle Sachen selber anbauen, aber selbst dann, wo nimmst du das Werkzeug her? Wahrscheinlich wird es aus irgendeinem kapitalistischen Betrieb stammen oder zumindest der Rohstoff irgendwann. Also so arbeitsteilig, wie alles gerade abläuft, können wir in keiner auch richtig fett großen Hippie-Kommune das alles irgendwie selber machen und wir sind immer noch irgendwo mit drin im Rad, glaube ich. Innerhalb des Rats kann man natürlich auch gucken, wie investiere ich jetzt das Geld. Also investiere ich es auf eine Art und Weise, die richtig krass viel Gewinn richtig schnell bringt, sodass ich ganz schnell viel mehr neu investieren kann, wo aber nebenbei irgendwie Krieg ganz direkt mitfinanziert wird, oder investiere ich es halt in etwas, was ein bisschen weniger schädlich ist. Aber ich glaube, dass schon in dieser Dynamik an sich dieses immer mehr Wachstum eine Problematik liegt. Also es gibt, glaube ich, so Ansätze zu sagen, ja, Wachstum ist ja an sich total prima, es muss nur anders gelagert sein, also anstatt in der Industrie immer mehr Wachstum zu haben, investieren wir da Geld in so Dienstleistungen und im Wissensbereich, also finanzieren irgendwelche Forschungsprojekte, finanzieren Wikipedia, so. Das finde ich irgendwie so, schon so mal so sympathisch, das ist irgendwie ganz nett, aber wenn man sich dann wieder anschaut, wie das Wissen kommuniziert wird, über digitale Medien, was in den Mikrochips drin steckt, an Ressourcen, die wieder ganz direkt von der Industrie hergestellt werden, das ist auch alles noch so losgelöst von Umweltzerstörung, Ressourcenvernutzung. Also selbst da ist das, dieses ewige Wachstum irgendwie nicht so richtig clean möglich. Und ich vermute, dass wir als ganze Gesellschaft davon abkommen müssen. Aber wie das geht, wenn ich das wüsste, dann würde ich es irgendwie machen.
Ja, also es ist damals schon, also Ernst Abel, ist halt hätte sogar seinen eigenen Platz bekommen hier in Jena, weil er, glaube ich, ziemlich viele Sachen gemacht hat, die zum Beispiel den 8-Stunden-Tag eingeführt hat und auch so eine Sachen wie diesen ganzen Gewinn, den er da erwirtschaftet hat mit den Carl Zeiss Unternehmen, der ist zum Beispiel dann in die also in neue Mikroskope geflossen und so eine Geschichten, halt in die eigentlich investieren in die Zukunft, in die Jugend, das ist eigentlich so in die Kultur, wo eigentlich nicht was Wirtschaftliches entstehen kann, sondern wo eigentlich Geld hineingesteckt werden muss, was eigentlich total aus der Wirtschaft hinaus so daneben steht, weil wenn man Bildung sieht, das soll eigentlich nicht von der Wirtschaft abhängen. Zurzeit ist es leider so, muss man so sagen, aber im Prinzip muss es ja irgendwie trotzdem von der Wirtschaft finanziert werden, aber unabhängig davon, dass man irgendwelche Vorteile davon von sich hat als wirtschaftliches Unternehmen. Und wenn ich dann sozusagen als großes Unternehmen, also das war früher eine Dreigliederungsbewegung, dass jetzt mehrere Unternehmen da zusammengearbeitet haben, unter anderem die Blitta, die halt dann ihren Überschuss in die Forschung einfach steckt und halt in die Kultur. Und das ist halt so ein Ansatz, den ich ganz gut fand. Da gab es auch letztens in Weimar einen paar schönen Vortragsreihen dazu, über diese Geschichte, wie man in Geld eigentlich überhaupt auch anders investieren kann, dass es nicht dieses ständige Wachstum ist, weil überall, wo ich hingucke, in der Natur gibt es nicht dieses ständige Wachstum. Es ist immer irgendwie ein Auf und Ab.
Die Frage ist, ob sich jeder leisten kann, irgendwie ethisch zu konsumieren, ethisch zu investieren. Das ist ja eine Branche, die das betreibt. Und ich glaube, also wahrscheinlich stimmt auch aus idealistischen Gründen, da ist natürlich auch ein gutes Marketing. Also ich weiß nicht, gerade Studentenmilieu ist ja ein Milieu, das ethische Konsum, ökologische Konsum, durchaus offen ist. Das ist halt ein bestimmtes Milieu, das ist die ganze Gesellschaft. Und Teile der Gesellschaft wollen es vielleicht, können es nicht, weil sie die Kohle nicht haben. Und auch bestimmte Unternehmen können sie es wahrscheinlich, selbst wenn sie es vielleicht wollten, nicht leisten, weil sie in der Konkurrenz stehen. Also ich will halt bestreiten, dass es irgendwie so eine Frage des Willens ist, Geld anders zu investieren, um dadurch Kapitalismus irgendwie ein Stück besser zu machen.
Also es ist mehr so ein seelisches Problem der Menschen, oder?
Es ist ein Problem der Beziehung, die Menschen gegenwärtig zu sich untereinander eingehen und ihre materielle Umgebung, das würde ich sagen. Ich würde sich anthropologisieren. Also die Menschen haben schon Jahrtausende anders gelebt als heute. Das ist ein grundsätzliches Problem.
Der Mensch ist jetzt nicht das grundsätzliche Problem, oder?
Das sind die sozialen Verhältnisse, würde ich schon sagen. Das sind die gegenwärtigen sozialen Verhältnisse.
Also wenn die sozialen Verhältnisse besser wären, wäre der Mensch auch anders, meinst du?
Ja, würde ich sagen.
Meinst du das jetzt in Bezug auf Bildung, oder welche sozialen Verhältnisse sind das
konkret? Ich meine zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse. Oder was wenn uns mit Ware angesprochen wurde, also dass wir Dinge als Ware annehmen. Ich glaube, das unterwirft uns halt bestimmten Zwängen, die uns zwangen, ständig dieses Wirtschaftswachstum ständig voranzutreiben. Das ist ja auch keine bewusste Entscheidung, die ein Unternehmen aus der Luft raus trifft, sondern ein Unternehmen muss wachsen, um weiter fortbestehen zu können, um auch dem Kapitalisten sein Auskommen zu sichern. Das ist ja das, was wir noch nicht mit der Kritik an diesen bösen Kapitalisten, die machen das, weil sie bestimmten Zwängen vorstehen, Marktzwängen. Und das.
Frage zurückzukommen, da ging es ja um Tierhalten, so Nomaden ähnlich, also so extrem natürlich ist an dem Leben der Tiere. Habe ich das richtig verstanden, dass in dem Sinne du kein Problem mit so einer Herrschaft über Tiere hast?
Oder? Nee, das war ein Missverständnis. Ich meinte, wenn ich meinen Blick ganz stark verenge und nur auf die ökologischen Aspekte gucke. Also nur darauf gibt es dadurch Artensterben, wird dadurch das Klima gestört, zerstört, wird dadurch Gewässer vergiftet, wird die Luft vergiftet und so weiter. Dann glaube ich, ist es unproblematisch. Aber es bleiben das, was ich in der unvollständigen Herrschaftsanalyse und himmelschreiende Ignoranz genannt habe. Das bleibt schon bestehen.
Ja, klar. Weil ja durchaus viele Nomadenvölker also komplett auch von ihren Tieren abhängig sind, ihre ganzen Lebensformen, also weil wir keine anderen Nahrungsressourcen hatten, weil wir keinen Ackerbau betreiben konnten, klimatisch auf weil da gibt es ja Kulturen, die ein ganz anderes Verhältnis zu Tieren da auch entwickelt haben.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht als eine weiße Person in Deutschland irgendwie mir anmaßen wollen, der gesamten Menschheit zu erklären, wie sie jetzt zu leben hat oder so. Ich glaube, das haben weiße Leute in Europa genug getan. Nur wenn halt jetzt die Position wäre, hey, wir machen irgendwie Anarchakommunismus und betreiben Viehhaltung auf diese Art und Weise, dann würde ich halt die Kritik trotzdem anbringen. Dass das nicht herrschaftsfrei in meinen Augen ist und dass es nicht unproblematisch ist.
Sonst keine weiteren Fragen offen sind. dann würden wir jetzt die Runde auflösen. Und ja, freuen uns schon auf nächsten Dienstag, dann geht es weiter mit Tierbefreiung und kritischer Theorie aus dem, ja, genau, wieder 19 Uhr, selber Ort. Wir freuen uns, wenn ihr alle wieder dabei seid.